So, dann hat Herr Dr. Gedeon das letzte Wort. Ja.
Ja, das haben Sie sehr gut ausgedrückt, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie sagen, wir sind europafeindlich. Ich verstehe das nicht, wenn in Ihrem eigenen Papier die EU ein Szenario vorsieht, das als Alternative möglich ist, das ist Szenario 2. Mehr wollen wir nicht. Ein Rückbau auf die Möglichkeiten der Freihandelszone. Warum ist denn das bitte schön europafeindlich? Das entspricht nicht nur der frühen Geschichte der EU, sondern der Urgeschichte unserer Kultur. Schauen Sie mal nach Griechenland. Was war denn da? Da waren lauter Stadtstaaten und die hatten alles andere als eine Union. Die waren zerstritten, die haben Kriege geführt untereinander. Nur wenn der gemeinsame Feind, der Koloss, der zentralistische Koloss aus Persien kam, da vereinten sie sich für kurze Zeit und entfalteten ihre ganze Kraft. Das ist die Idee unseres Kontinents. Das ist nicht so eine monolithische Einheit. Das ist Dynamik und Vielfalt, die sie ja sonst immer so propagieren, meine Damen und Herren, hier wollen wir sie und hier wollen sie sie nicht. Ja? Und wenn wir dann in die Geschichte der EU gehen, dann sehen wir am Anfang, da war auch nie die Rede von einem zentralistischen Staat. Weder der De Gaulle noch der Adenauer wollten so ein Ungetüm. Die wollten ein Europa der Vaterländer. Sie sind diejenigen, die diese Grundidee nicht nur verwässern, sondern pervertieren. Das Problem ist nicht der Nationalismus, sondern ist der Supranationalismus, der Zentralismus. Und der ist nicht nur demokratiefeindlich, der ist zutiefst un- und antieuropäisch. Deswegen sollten Sie endlich aufhören, ständig identisch von Europa und von EU zu sprechen. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und es ist nicht nur die Geschichte, meine Damen und Herren, es ist auch die konkrete Politik, die uns dazu zwingt, diese EU aufzugeben und zu beerdigen. Schauen Sie sich doch mal die Probleme an, schauen Sie mal die Migration an. Das habe ich heute Morgen schon gesagt, das ist ein EU-Problem. Schauen Sie sich sogar den Diesel an. Wir hätten kein Dieselproblem, gäbe es nicht die EU. Die EU hat diese komischen Richtwerte festgesetzt.
Herr Dr. Gedeon, jetzt ist die Redezeit abgelaufen.
Und jetzt wollen wir sie ändern. Und jetzt können wir sie nicht ändern, jetzt müssen wir die
Sie
EU
bleiben
fragen.
Bitte alle noch im Raum, bitte noch, weil wir müssen noch abstimmen.
Okay. Also, die EU ist in all diesen Dingen nicht die Lösung, sondern das Problem. Und die EU schafft nirgendwo die Einheit, sondern sie spaltet.
Herr Dr. Gedeon, die Redezeit ist schon eine Weile abgelaufen. Wenn Sie bitte zum Schluss kommen.
Also gut, dann plädiere ich also für einen Dexit, weil diese EU ist nicht mehr reformierbar, meine Damen und Herren. Und es ist allerhöchste Zeit, hier die Konsequenzen zu ziehen. Dankeschön.
So.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die sogenannte Zivilgesellschaft ist im Wesentlichen eine rot-grüne Inzestveranstaltung. Und das gilt auch für das, was hier Inzestveranstaltung, das heißt, sie sind im Wesentlichen unter sich. Ja? Und gerade diese Verbindung zum Volk, die Sie postulieren, die ist in der Regel nicht da. Vor allem haben Sie hier kein einziges Beispiel gebracht, wie das funktioniert. Ich würde doch gerne mal ein Beispiel hören, es war vorher so, dann haben wir das und das gemacht, und dann ist das und das rausgekommen. Nichts Konkretes, keine konkreten Zahlen, allgemeines Geschwurbel. Und das sind Geschichten, das ist auch für die Höri, was die Frau Erdigli hier gesagt hat. Ich wohne ja direkt an der Höri. Ich würde mich interessieren, welche konkreten Aktionen darüber gekommen sind. Hätte ich gerne Informationen. Und solange das so ist, sind das Märchen aus Tausend und einer Nacht, meine Damen und Herren. Tausend und einer Nacht, Herr Skerl, hören Sie hin. Lesen Sie mir lieber mal meine Bücher, dann verstehen Sie das auch besser, was ich hier sage. Gut, also ich bitte doch, hier konkreter zu werden als ständige Hymnen, wie toll man ist, wie schön man das mit der Zivilgesellschaft macht. Bringen Sie Beispiel, bringen Sie Statistik und sonst etwas. Und sonst sind es nämlich nichts anderes als Märchen aus Tausend und einer Nacht. Frau Erdigli, die können Sie vom Kamin zu Hause erzählen, aber am besten nicht im Landtag. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die heutige Diskussion ist für mich ein großes Ablenkungsmanöver. Man hat Millionen Leute hier reingeholt Und dann die Deutschen beruhigt, es werden schon genügend abgeschoben. Und es wird de facto nicht abgeschoben. Es ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein, was hier geschieht. Und diese Diskussion mit den Herkunftsländern, die quantitativ überhaupt keine Rolle spielen, verstärkt das nur. Unser Problem sind doch 100.000 Afghanen, die hier sind, 350.000 Iraker und 500.000 Syrer. Und die syrische Regierung und die irakische Regierung, die ringen, bitten händeringend darum, dass wir ihnen die Leute zurückschicken. Sie brauchen sie zum Aufbau und sogar für ihre Frauen brauchen sie wieder, haben sie gesagt. Und sie haben eine Amnestie, eine generelle Amnestie versprochen, sowohl im Irak als auch in Syrien. Und jetzt sagen Sie, Afghanistan, was ist damit? Meine Damen und Herren, wenn deutsche Truppen in Afghanistan kämpfen und deutsche Soldaten den Kopf hinhalten, dann ist es legitim zu erwarten, dass Afghanen, junge Afghanen nicht in Berlin spazieren gehen, sondern auch mit in Afghanistan kämpfen. Also, wir können guten Gewissens diese 950.000 Leute in ihre Herkunftsländer schicken. Und warum wird es nicht getan? Warum wird de facto überhaupt nicht abgeschoben? Weil nicht der Wille da ist, weil die grüne Ideologie obherrscht und weil die EU das Ganze dirigiert. Wir müssen uns bewusst machen, die EU hat die Regie in der Zuwanderungspolitik. Warum sind die Briten ausgetreten oder wollen sie austreten? Warum haben sie für den Brexit gestimmt? Zu 90% wegen der Zuwanderungsfrage. Und das ist das Problem, die EU. Und solange wir diese EU haben, meine Damen und Herren, wird sich an der Zuwanderungs- und insbesondere an der Abschiebungspolitik nichts ändern. Ja? Und deswegen müssen wir da ansetzen. Und deswegen meine zentrale Forderung, weg mit der EU, Dexit.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es geht um Glaubwürdigkeit. Beide Parteien hier im Parlament werfen sich gegenseitig Unglaubwürdigkeit vor bei der Verteidigung des Rechtsstaats. Nun, wer ist glaubwürdig, wer nicht? Die einen berufen sich auf irgendwelche ideologisch geprägten Studien, die anderen auf evidente, allen zugängliche Fakten. Fakt 1, 2015, das Handeln von Frau Merkel. Ein Rechtsbruch, wie er schlimmer nicht geht, der auch noch explizit verteidigt wird. Fakt 2, Tausende von Schülern demonstrieren hier illegal, schwänzen Schule und was passiert? Rechtlich gar nichts. Fakt 3, eine Kapitänin, eine sogenannte Kapitänin, rammt mit ihrem Schiff ein Patrouillenboot, trinkt in den Hafen gewaltsam ein, gefährdet Menschenleben damit. Und was passiert? Sie landet nicht im Gefängnis, sondern sie wird von den deutschen Medien als neue Heldin gefeiert. So im Deutschlandfunk beispielsweise. Man sagt explizit im Deutschlandfunk, diese Leute berufen sich auf höheres Recht. Das sind die wahren Heldinnen. Meine Damen und Herren, welch eine Anmaßung, das eigene Handeln als höheres Recht hinzustellen und welch eine Anmaßung auch noch zu entscheiden, wann ihr höheres Recht gilt und was das normale Recht der Demokratie gilt. Meine Damen und Herren, dieser hypermoralische Autonomismus ist ein Frontalangriff auf die Demokratie, ein Frontalangriff auf den Rechtsstaat. Und für diesen Frontalangriff stehen Sie, meine Damen und Herren, von den Altparteien, vor allem von den Rot-Grünen. Und deswegen sind Sie unglaubwürdig bei der Verteidigung des Rechtsstaats und noch unglaubwürdiger, wenn Sie ausgerechnet die rechten Parteien, die rechten Organisationen und vor allem die AfD angreifen. Wegen der Nichtglaubwürdigkeit des Rechtsstaats. Dankeschön.
Wenn so viel Humor. Also, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich spreche jeden so an, wie er das gerne hat. Wenn jemand mit Herr Bürgermeister oder Herr, was weiß ich, angesprochen werden will, tue ich das auch. Also, bitteschön. Diese wahnsinnige Demagogie, die wieder da im Spiel war, haben Sie die Note nötig? Offensichtlich schon. Es ist doch ein ganz normaler Vorgang wieder. Ein Gesetz soll eingebracht werden, das ein grundsätzliches Problem angeht. Und das ist ein grundsätzliches Problem, wenn eine öffentliche Sendeanstalt zwangsfinanziert wird. Ja? Also das ist das Strukturproblem, das muss einfach diskutiert werden. Da können Sie natürlich sagen, die Finanzierung über den Staat hat auch Vorteile. Und die Idee war ja ursprünglich die, dass dadurch
keine Abhängigkeit vom Privaten da ist und eine ausgewogene Information möglich sein sollte. Meine Damen und Herren, gerade das Gegenteil ist der Fall. Nichts ist so einseitig wie die Öffentlich-Rechtlichen. Das geht bis hinein in den Tatort. Haben Sie schon mal einen Tatort gesehen, wo ein Ausländer Mörder war? Werden Sie nicht finden. Der ist verdächtig. Das ist kein Blödsinn. Das zeigt nur die Denke. Weil die Bösen müssen immer die weißen Männer hier aus Deutschland sein, Apotheker oder sonst irgendwas. Aber nie irgendein armer Migrant. Ja? Also bis in solche Details von den anderen Sachen, von Ihren Quotenfeminismus. Haben Sie irgendeinen Kommentar gehört im Öffentlich-Rechten gegen den Quotenfeminismus? Werden Sie nicht hören. Das ist alles gleichgeschaltet. 85% der ganzen Beiträge sind rot-grün. Der ganze öffentlich-rechtliche Funk ist eine Agitationszentrale, eine Agitprop-Veranstaltung der Rot-Grünen. Das ist doch das Faktum, meine Damen. Das ist nicht Information, das ist Indoktrination. Sie sind ein Bestandteil des Kampfs gegen rechts. Man hört nur Kampf gegen rechts. Von links ist nicht die Rede. Das ist, dass hier zum Beispiel in Hamburg, ganz Hamburg brennt, wenn am G20-Gipfel.
Herr Dr. Gedeon, achten Sie bitte auf Ihre Redezeit.
Ich höre auf, es ist klar. Diese Agitationszentrale, die muss ausgeräuchert werden. Es muss eine Gleichheit stattfinden. Es muss dafür gesorgt werden, dass hier wieder informiert wird und nicht indoktriniert. Deswegen ist zum jetzigen Zeitpunkt eine Abschaffung des Staatsfunks erforderlich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir hatten jahrelang eine Ideologie, die die Rechtspolitik bestimmte, die im Wesentlichen von den Grünen ausging, derart, dass die Täterbetrachtung wichtiger war als das Opfer. Das hat ganz exzessive Formen angenommen und unter dem Druck der Ereignisse ist jetzt in den letzten Jahren eine gewisse Umkehr entstanden. Das also auch, das will ich gar nicht in Abrede stellen, das will ich Ihnen gar nicht unterstellen, dass das nicht der Fall wäre, eine gewisse Änderung Ihrer Denkweise stattfindet, dass dieses exzessive in den Vordergrund stellen der Täter und die totale Vernachlässigung der Opfer nicht sittlich und in jeder Hinsicht nicht tragbar ist. Aber wenn so eine Trendwende, wenn ein Umdenken stattfindet, dann sollte das mit einer entsprechenden Selbstkritik von Ihrer Seite her verbunden werden. Aber was machen Sie? Stattdessen erheben Sie schwerste Vorwürfe gerade an diejenigen, die wesentlich Katalysator dafür waren, dass diese Denkänderung bei Ihnen stattgefunden hat. Sie sagen einfach, die schlagen Kapital daraus. Woher wollen Sie denn das nehmen? Was haben Sie denn für Kriterien, dass Sie das sagen? Das ist doch eine bloße Unterstellung. Wenn ich Arzt bin und sage, das kommt von der Leber, dann muss ich sagen, das und das und das spricht für die Leber. Aber Sie sagen einfach, das ist eine Unterstellung, die schlagen Kapital daraus. Warum? Weil es die AfD ist. Meine Damen und Herren, mit so einer Argumentation werden Sie bei der Bevölkerung nicht weiterkommen. Mit so einer Argumentation werden Sie auf dem Bauch landen. Und mit so einer Argumentation untergraben Sie die Grundlagen des Parlamentarismus. Wir müssen davon ausgehen, dass jeder erstmal ehrenhafte Motive hat und nicht nur ein Interesse irgendwie billig zu instrumentalisieren. Ja. Dankeschön. Also Sie haben ja recht, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, nach den ausgezeichneten Ausführungen von Frau Baum brauche ich nicht mehr. Frau Baum, ja, haben Sie sich auch mal versprochen. Brauche ich nicht mehr viel hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Zwei Anmerkungen. Zwei Anmerkungen, die eine zu Syrien. Wir wissen ja, 2003 haben die Amerikaner Atomwaffen bei Saddam Hussein gefunden und dann begann dieser schreckliche Krieg im Irak, der uns in diese katastrophale Situation gebracht hat, inklusive der Flüchtlingskatastrophe.
Jetzt haben die Amerikaner wieder was gefunden, nämlich die Giftgasgeschichte. Und was damals bei dem Saddam die Atombomben waren, sind jetzt bei dem Assad das Giftgas. Wir müssen also damit rechnen, meine Damen und Herren, dass die Amerikaner einen neuen Krieg vorbereiten. Und dieser Krieg ist ein Skandal. Er wird Tod und Verderben für Millionen Menschen bringen und auch Flüchtlinge generieren, nicht nur ein paar Tausend, sondern Millionen. Das ist die Situation. Und das Traurige dabei ist leider, dass der Trump der größte Bluff des amerikanischen Systems darstellt. Er ist nämlich genauso schlimm, das kann man heute schon sagen, genauso schlimm wie der Obama, auch nur noch unberechenbarer. Also die beste Politik der Flüchtlinge und auch der Integration ist eine antiamerikanische, antikriegspolitik, meine Damen und Herren. Das zweite zur Halleluja-Politik von Herrn Schwarz. Ich habe hier einen Prospekt liegen, da steht da in Ostafrika eine Riesenhungerkatastrophe. Ja, 300 schlappe Millionen legen wir dahin für ganz Ostafrika. 40 Euro kostet die Zusatznahrung, die ein Kind vor dem Hungertod rettet. Wir geben für einen, die Stadt Stuttgart, für einen unbegleiteten Flüchtling 100.000 Euro im Jahr aus. Ja? Ja, also wenn es nach Ihnen ging, Herr Schwarz und Herr Skerl, könnte ich mir vorstellen, Sie würden das auch am Tag ausgeben.
Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Dr. Gilson.
Also ich will nur sagen, wenn es um Humanität ging, dann würde man 2.500 Kinder in Afrika retten und nicht einen mit Nike-Schuhen und mit Handyvertrag ausstatten. Meine Damen und Herren, diese Halleluja-Politik ist blauäugig und wir brauchen jetzt nicht einen Pakt für Integration, sondern Wir brauchen nicht einen Pakt für Integration, sondern einen Pakt, der garantiert, dass die deutsche Bevölkerung nachhaltig, langfristig die Mehrheit in Deutschland bleibt. Das haben wir nämlich nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der Altparteien, ich möchte Sie doch an die Kurzlebigkeit Ihres Gedächtnisses erinnern. Vieles von dem, was Sie heute gesagt haben, haben Sie vor einem halben Jahr noch als nationalistisch und islamophob diffamiert. Wir freuen uns natürlich über jeden Gesinnungswandel und wir finden es natürlich gut, dass hier Herr Rülke sich so dezidiert gegen die Volksverhetzung ausspricht, die zum Beispiel in dem Statement liegt, dass die Türken hier in Deutschland unterdrückt würden wie in der Nazi-Diktatur. Das ist Originalzitat des türkischen Außenministers Çavuşoğlu. Das ist Volksverhetzung. Aber was machen wir dagegen? Reicht es? Einreiseverbote für türkische Politiker, Einreiseverbot für Erdogan, Verbot von Wahlveranstaltungen. Sicher ist das notwendig. Aber das reicht nicht. Wir müssen an den strukturellen Kern der Sache gehen. Und der liegt darin, was ich Ihnen schon vor 2-3 Monaten mal gesagt habe, der gefährlichste Islamismus in Deutschland ist der DTIP-Islamismus. Und deswegen muss eine unbedingte Konsequenz aus der jetzigen Affäre sein, das Verbot dieser Organisation, die die Bürger hier bespitzelt und die der direkte verlängerte Arm von Erdogan zur Umsetzung seines totalitären Konzeptes ist. Das Zweite, was ich fordere, ist hier die sofortige Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Was bedeutet denn der doppelte Staatsbürgerschaft? Das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen Erdogan-Anhänger hier direkt in die deutsche Innenpolitik eingreifen können und die Wahlen maßgeblich beeinflussen können. Wollen wir uns das wirklich gefallen lassen? Meine Damen und Herren, die Politik von der Türkei ist nicht ganz neu. Man kann genauso in gewisser Weise sogar sagen, sie knüpft an die Politik von 1529 und von 1683 an. Ja? Es ist ein Eroberungskonzept, das hier stattfindet. Es geht auch nicht nur um Recht und Freiheit, da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Reinhardt. Es geht um die Verteidigung von Recht und Freiheit. Aber das reicht uns hier nicht aus. Es geht auch um die Verteidigung unserer Kultur und die Verteidigung unserer Nation. Und in diesem Sinn muss die Wehrhaftigkeit erweitert werden. Dann werden wir diesen Angriff des türkischen Staats unter Erdogan standhalten und widerstehen können. Ich danke Ihnen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ist die rechte Opposition krankhaft und wahnhaft fixiert auf das Thema Zuwanderung
oder sind die Systemparteien wahnhaft darauf fixiert, dieses Thema unter den Teppich zu kehren, um nicht ständig mit dem eigenen Kapitalversagen konfrontiert zu werden? Was bedeutet das, bei diesem Thema?
Ich bitte Sie um Ruhe jetzt.
Frau Baum hat es angesprochen, das Thema Rumänien. Tausende von rumänischen Ärzten sind hier in Deutschland, sorgen dafür, dass die medizinische Versorgung aufrechterhalten wird, sorgen auch dafür, dass viele Operationen durchgeführt werden, bei denen man zu Recht fragen kann, ob sie denn wirklich notwendig sind. Auf der anderen Seite laufen die Leute in Rumänien, die die Ärzte, die hier sind, ausgebildet haben und die Finanzierung auch dieser Ausbildung getragen haben, laufen Stunden, bis sie überhaupt einen Arzt finden. Meine Damen und Herren, Sie sagen selbst, dass die Entwicklungshilfe das wichtigste Element bei der Zuwanderungspolitik ist. Aber das, was Sie hier machen, das ist nicht Entwicklungshilfe, das ist Entwicklungsboykott. Die zweite Auswirkung der Zuwanderung auf dieses Thema, das wir heute haben, ist, dass ein Grundprinzip unserer medizinischen Struktur infrage gestellt wird. Wir haben kein staatliches, wir haben kein steuerfinanziertes, sondern wir haben ein beitragsfinanziertes Krankenversicherungssystem. Und das bedeutet, dass jeder, der eine Leistung bezieht, vorher etwas eingezahlt haben muss. Ja, und dieses Prinzip wird dadurch, dass Millionen Menschen in dieses Versicherungssystem hineinkommen, unterlaufen, ausgehöhlt. Also da muss man eine Grundsatzfrage erst mal stellen. Wir können nicht so tun, als hätte sich da nichts geändert. Wir müssen dann fragen, wollen wir jetzt ein staatliches System haben? Oder wenn wir weiter beitragsfinanziertes halten wollen, dann können wir nicht so weitermachen, dass wir alle Leute, die von überall herkommen, in dieses System einfach integrieren. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der hier noch wichtig wäre, ist das Thema Bürokratie. Die Bürokratie wird durch die Digitalisierung potenziell auf die Spitze getrieben, meine Damen und Herren. Früher war es so, da konnte der Arzt entscheiden, was er an Daten rausgibt. Heute ist es so, dass der zentrale Computer, der Cloud-Computer, entscheidet, was er dem Arzt an Daten zurückgibt. Und das heißt also, je mehr Digitalisierung, desto mehr ist das Arztgeheimnis im ursprünglichen Sinne bedroht. Das ist ein Faktum.
Herr Dr. Gielen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist abgelaufen.
Meine Damen und Herren, die Digitalisierung ist ein Problem. Ist ein Vorteil, auch wenn wir sie nutzen, aber sie steht in der Rangfolge der zentralen Probleme, die wir haben, an siebter oder achter Stelle. Und wir hätten uns hier in der Diskussion mehr auf die ersten sieben oder acht Punkte konzentrieren müssen. Dann hätten wir vielleicht perspektivisch etwas entwickelt. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, kurz zum Wohnungsbau. Natürlich ist die Zuwanderung, die Migrantenflut ein wesentlicher Grund für diese Wohnungsnot. Und wenn Sie, Herr Rülke, sagen, wir wollen sukzessive abschieben, dann brauchen Sie ja die Wohnungen gar nicht mehr in der Zukunft. Dann braucht man die Wohnungen gar nicht zu bauen. Aber Tatsache ist, dass Sie eben nicht sukzessive abschieben. Wenn Sie von Abschiebung reden, ist das im Wesentlichen Larifari-Rhetorik. Aber ich wollte zum Haushalt was Grundsätzliches noch sagen. Das Grundsätzliche dabei verlieren wir aus den Augen. Wir haben einen riesigen Schuldenberg und den haben wir immer noch. Ja? Und es sollte mal erst mal gefragt werden, woher kommt denn dieser Schuldenberg? Ist das eine Klimakatastrophe, die nicht menschengemacht ist? Der ist menschengemacht. Im Gegensatz zur Klimakatastrophe, meine Damen und Herren von den Altparteien, ist dieser Schuldenberg menschengemacht, und zwar von den Altparteien, von den Systemparteien über Jahrzehnte angehäuft. Es ist Ihre Verantwortung, dass dieser Schuldenberg erst einmal da ist. Dazu müssen Sie sich bekennen, anstatt irgendwelche Verantwortlichkeiten für Klimakatastrophen zu konstruieren, die überhaupt nicht wissenschaftlich sind. Ja, jetzt sagen Sie, Sie wollen die Schulden abbauen und Sie sind dabei und die Zahlen sind unklar, ob 6 Milliarden oder wie viel. Also letztlich ist das alles, was Sie hier machen, ein Tropfen auf den heißen Stein, meine Damen und Herren. Die Schuldenmacherei geht weiter und ein wirklicher Paradigmenwechsel hat hier nicht stattgefunden. Das ist aus der Diskussion wirklich allen klar geworden. Da braucht man nicht irgendwie ein Seziermesser, um das herauszufinden. Die Schuldenmacherei geht weiter und die Rhetorik hat sich geändert, aber die Politik nicht.
Sie möchten Ihre Redezeit abnutzen. Als Fraktionslos. Entschuldigung, ja. Das war ein Versprecher, das haben Sie ja wohl gemerkt, oder?
Ich habe gemerkt, dass es ein Versprecher war. Ich hoffe, es war kein freudscher Versprecher. Also, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Altparteien, sage ich ganz bewusst, haben die Diskussion wieder zu einer Frage der Verfassungstreue gemacht, zur Verfassungstreue der AfD. Und sie gehen dabei völlig willkürlich mit diesem Begriff Verfassung um. Willkürlich kann man gar nicht mehr umgehen. Eine wüste Uminterpretation. Und wie willkürlich Sie das machen, das zeigt der Fall Maaßen. Wenn Ihnen jemand nicht mehr passt, und selbst wenn es der oberste Verfassungsschützer ist, wenn die Art und Weise, wie er es glaubt, am richtigsten die Verfassung zu schützen, wenn Ihnen das nicht mehr passt, dann setzen Sie den einfach ab. Das ist Ihre Diskussion über Verfassung. Das ist, meine Damen und Herren, Sie betreiben hier eine Willkür. Die Grundlage der Verfassung ist der Schutz der Interessen der Wähler des nationalen Volkes, der nationalen Bevölkerung, von der Sie gewählt sind. Was machen Sie? Für Sie ist das Privileg der Schutz der internationalen Migranten. Das ist eine totale Umkehr der Verfassung. Sie brechen damit im Prinzip die Verfassung, dass Sie die Interessen der Migranten immer über die Interessen der Bevölkerung stellen. Das ist der Sündenfall. Und damit, meine Damen und Herren, machen Sie die Verfassung, unsere Verfassung, zur politischen Hure Ihrer Parteiinteressen. Dankeschön.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 2 Stunden bräuchte man, um den ganzen Quatsch, der da geredet worden ist, richtig zu stellen. Nur drei Punkte. Die ganze Geschäftsordnung ist durch und durch autoritär strukturiert. Das wird vor allem an dem Begriff Anstand deutlich gemacht. Sie haben die entscheidenden Fragen übrigens ausgeklammert. Die sind weiterhin jetzt vom Verfassungsgericht zu klären und nicht durch die Satzung geklärt. Das ist meine erste wesentliche Kritik. Und dieser Anstand ist eben genau das Gegenteil von Freiheit. Der Begriff Freiheit kommt überhaupt nicht vor. Es wird, ja, in diesem Fall ist es so, Frau Rassavi, und da will ich gleich auf Ihr Zitat zu sprechen kommen. Wissen Sie, was ist? Sie haben ja so schön die Einleitung gebracht. Sie haben gesagt, wir müssen Grenzen setzen, diesem Treiben ein Ende zu bereiten. Ein toller Satz. Eine Krönung des Parlamentarismus. Wer ist wir? Wer ist wir? Wir, die Altparteien, in unserer ganzen Arroganz und Herrlichkeit. Wir müssen diesen Neulingen, die da kommen, zeigen, wo es lang geht und in den Grenzen. Ja, schlimmer geht's doch nicht mehr. Was ist denn das für ein parlamentarisches, was für ein demokratisches Grundverständnis? Gar keins. Das können Sie zu Königszeiten können Sie so reden. Ja, Sie leben doch in der Zeit vom König. Ne? Da saß der Vertreter des Königs, der saß hier oben, ja, und der guckte das alles im Sinne des Königs. Und so ist es bei uns auch. Der nächste Punkt, ich werde ja hier natürlich nie fertig, der nächste Punkt ist mit der Kritik an der Präsidentin. Ja, das ist das Selbstverständlichste, die Kritik. Wenn wir in der Demokratie keine Kritik haben, dann ist keine Demokratie da. Also von daher, das im Parlament auszunehmen, ist ein Witz. Ne? Und diese Position, Ich muss schauen, die Redezeit beachten, steht schon drüber. Also, ich will nur sagen, die Kritik an der Parlamentspräsidentin ist völlig legitim und in die funktioniert das nicht. Und wenn, bitte?
Ja. Herr Dr. Gedeon, ja. Ihre Redezeit ist zu Ende.
Also, zusammenfassend, die Geschäftsordnung erweitert die Möglichkeiten der Altparteien mit formalen Methoden über das Präsidium und über andere Möglichkeiten gegen die neue Opposition vorzugehen. Das ist die Quintessenz des Ganzen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte ja das anknüpfen, was Herr Fichtner gesagt hat, liebe Jugendliche. Diese Anbiederung von einigen Rednern hier an die Jugend ist ziemlich widerlich, muss ich sagen. Wir müssen vor allem von der Jugend lernen, Ja, liebe Leute, natürlich können wir auch von euch was lernen. Aber die Hauptrichtung des Lernens ist doch immer noch, dass die Jungen von den Alten lernen und nicht umgekehrt. Und das Wichtigste, das hat Herr Wichter auch betont, das Wichtigste im Leben ist die Lebenserfahrung. Ja, das klingt wie eine Tautologie, aber die Lebenserfahrung ist die wichtigste Erfahrung im Leben. Das merken Sie sich, das ist heute nicht mehr sehr anerkannt, das ist nicht mehr wo. Und deswegen ist ein Wahlalter mit 16 abzulehnen, da muss man ja erstmal noch einen besseren Überblick kriegen, bevor man die Verantwortung, die mit der Wahl auch verbunden ist, auf sich nehmen kann. Ja? Und die Schulen, meine Damen und Herren, die werden immer mehr zur Indoktrinationsstätte. Und ihr müsst aufpassen, diese Zeit hier ist wirklich extrem verlogen, liebe junge Leute. Und es ist das Wichtigste für euch, zu lernen, hinter die Kulissen zu schauen. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, bei allen Argumenten immer beide Seiten zu achten. Lassen Sie sich nicht indoktrinieren, immer nur eine Meinung. Gucken Sie, was ist die andere Meinung? Und beschäftigen Sie sich bitte gerade mit der besonders geächteten Meinung. Da steckt oft eine besondere Wahrheit dahinter. Das ist das. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass die Intelligenz auch im Landtag nicht so hoch entwickelt ist, weil normalerweise würde man bei sowas nicht lachen, ja, sondern nachdenken. Also, hört beide Seiten an, beschäftigt euch mit geächteten Meinungen und das Wichtigste ist, seid skeptisch und sucht die Wahrheit. Dann kommt ihr auf den richtigen Weg. Dankeschön. Mit Ihrer Fußballwelt, Herr Rülke, da kommen Sie nicht weit. Meine Damen und Herren, Digitalisierung hat mit Bildung nichts zu tun. Digitalisierung bedeutet nur, die voll digitalisierte Gesellschaft ist voll überwachbar. Nur die voll digitalisierte Gesellschaft ist total steuerbar. Darum geht es und nicht um das Wohl der Schüler. Aber das ist nur der Anlass für die Diskussion, wie ja alle Beteiligten hier so richtig erkannt haben. Der Inhalt ist ein massiver Angriff auf den demokratischen Föderalismus. Und hier, Herr Kretschmann, ist Ihr Handeln richtig, politisch richtig, aber parteipolitisch unglaubwürdig. Und über diesen Widerspruch haben Sie wortreich hier fabuliert, aber Sie konnten ihn nicht lösen. Warum nicht? Das Kernproblem ist, meine Damen und Herren, wenn man heute richtige Politik machen will, muss man aus dem Berliner Parteienstaat ausbrechen. Und das gilt nicht nur für die Bildungspolitik, das gilt für die Migrationspolitik, das gilt für die EU und für alle anderen Dinge. Das ist die Botschaft. Und solange das nicht das Prinzip des Handels ist, ist auch ein Angriff im Detail im Bereich des Föderalismus unglaubwürdig. Und solange werden Sie auch nicht glaubwürdig in dieser Position unseren demokratischen Föderalismus verteidigen können. Dankeschön. Herr Strobel, an Ihren Früchten sollte Sie erkennen, steht in der Bibel. Das kennen Sie. Bitte. Ich habe schon mal gesprochen, wir können das jedes Mal machen. Meine Damen und Herren, wenn Sie jedes Mal anfangen. Okay. Oh. Ah ja, okay. Gut, beim nächsten Mal. An Ihren Früchten sollte Sie erkennen. Ja? Lassen Sie mich jetzt endlich mal reden, bitte. Ja? Sie haben 2 bis 3 Millionen Leute in den letzten 2, 3 Jahren reingeholt. Ja? Und jetzt, was schieben Sie de facto ab? Das ist nicht einmal der Tropfen auf den heißen Stein. Sie sagen, Sie haben einen Fehler gemacht. Auch die Frau Merkel stellt sich hin und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und einige geben sich sogar zerknirscht. Meine Damen und Herren, wenn ich einen Fehler mache, was tue ich denn dann? Sage ich einfach, ich habe einen Fehler gemacht und dann geht es normal weiter. Das ist doch gar nichts. Da muss ich schauen, dass ich den Fehler korrigiere. Und das tun Sie eben gerade nicht. Sie haben nur geschwafelt und es wird kein einziger Ausländer weniger seit dieser Zeit, sondern immer mehr. Das, was Sie abschieben, ist ein Tropfen auf den heißen Stein und Sie holen ständig neue Leute rein. Jedes Jahr 200.000, eine Großstadt wie Kassel mit lauter Muslimen. Ja? Und dann, jetzt holen Sie auch noch die Gefährder reinholen. Die Gefährder aus rechtlichen Gründen angeblich. Die Engländer machen das nicht. Ja? Also es ist eine total
es fehlt einfach am politischen Willen, meine Damen und Herren. Sie wollen gar nicht abschieben. Und gerade die Rot-Grünen, sie wollen Deutschland abschaffen. Und wir waren ja heute bei den Bienen. Wir waren bei den Bienen. Die Bienen sind sehr gefährdet, meine Damen und Herren. Man muss was tun. Aber die Deutschen sind noch mehr gefährdet. Und das, was für die Bienen Bayer und Glyphosat ist, das ist für die Deutschen die Grünen und die Roten. So sieht's aus.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die EU sitzt auf hohem Ross. Sie glaubt, ein Exempel statuieren zu können. Sie mutet den Engländern zu, dass sie eine Zollunion weiterführen, unbefristet und ohne irgendeinen Einfluss zu haben auf die Politik dieser Zollunion. Das ist einfach eine Zumutung. Das werden die Engländer zu Recht, so viel Nationalstolz haben die, nicht unterschreiben. Das weiß man ganz genau. Und hier preist man die Einheit, die sich jetzt so zeigen würde, von der EU. Ja, die Probe kommt doch erst, meine Damen und Herren. Das ist doch jetzt nur das Vorspiel. Die Einheit muss sich bewähren, wenn es darum geht, wer zahlt denn das, was die Briten bisher gezahlt haben. Da gibt es die großen Auseinandersetzungen. Und dann werden Sie mal sehen, wie diese ganze EU wackelt. Die EU hat keine Zukunft, meine Damen und Herren. Die ganzen Probleme, Migration und so weiter, die EU ist verantwortlich dafür. Die einzige Zukunft der EU wäre das, was als Szenario 2 angegeben ist, Rückführung auf eine Freihandelszone. Das würde funktionieren und das würde auch genügen. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie glauben an Ihre Sachen ja selber nicht. Sie sagen immer, wir sind irrational und in Wirklichkeit ist es im Pfeifen, im Walde, was Sie machen. Es sind Beschwörungen, Beschwörungsrituale, was Sie machen. Die EU, es ist letztlich ein gescheiterter, ein verkappter Nationalismus, ein Ersatznationalismus, den Sie haben mit Ihrer ganzen EU-Hochjubelei. Ne? Und für mich klingt das in der Tat eher nach einem Schwanengesang auf die EU als eine rationale Argumentation. Dankeschön. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Linken haben ein Problem. Die Wirklichkeit hat sich verändert. Hochzeitsgesellschaften auf Autobahnen, Belästigungsexzesse in Schwimmbädern, das alles gab es früher nicht. Das wird von der Bevölkerung wahrgenommen. Das ist erlebte Wirklichkeit. Was tut man in solcher Situation als Linker, wo man solche Wahrnehmungen natürlich nicht brauchen kann? Man macht erstens mal eine Studie. Das ist der erste Schritt. Die Studie, die hat die Aufgabe zu bagatellisieren. Das Problem wird kleingeredet, es existiert gar nicht. Eine Zuwanderungsproblematik ist überhaupt nicht zu sehen und so weiter. Nach dem ersten Schritt der Bagatellisierung kommt der zweite Schritt. Das ist die Diskreditierung des Kritikers. Da wird also auf die AfD eingeschossen mit den schlimmsten Argumenten. Rattenfänger, Feinde des Rechtsstaats und so weiter. Und dann kommt der dritte Schritt der Umdrehung, der Pervertierung der Wirklichkeit. Und das ist dann, dass man aus dem Boten der schlechten Nachricht den Produzenten der schlechten Nachricht macht. Ja? Und das ist das Paradebeispiel dann in Chemnitz. Chemnitz steht inzwischen für Pogrome und für Gewalt gegen Ausländer. Was ist wirklich passiert? Ein Messermord und ein Verfassungsschutzpräsident ist entlassen worden, weil er gesagt hat, er ist nicht dazu da, den Rechtsextremismus dadurch zu bekämpfen, dass er rechtsextremistische Straftaten erfindet. Dafür steht Chemnitz für eine Gleichschaltungsaktion des Staates im Hinblick auf den Ausbau des Verfassungsschutzes. Und das ist der Skandal, dass Sie hier in diabolischer Weise, meine Damen und Herren, die Wirklichkeit verdrehen, pervertieren. Und das ist genau diabolisch, das ist der Teufel. Die Protagonisten des rot-grünen Zeitgeists machen die Arbeit des Teufels. Merken Sie sich das. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich auf die Uhr schaue, dann muss ich sagen, das war heute ein Missbrauch des Rederechts von den Fraktionsvorsitzenden. Es wäre in der halben oder ich würde sagen, in der viertelten Zeit wäre es genauso gut gegangen. Ja. Am Anfang will ich darauf eingehen, was war da. Da denke ich an den Spruch, den Sie kennen, noch nie, hören Sie erst mal hin, bitte. Noch nie, ja, ich würde gern mal was sagen, Herr Gall. Ja. Noch nie ist es uns so gut gegangen, sagen die Gänse vor Weihnachten. Das ist das, woran ich denke, wenn ich hier die Regierungskoalition von der CDU höre oder von den Grünen, Herrn Schwarz. Ja. Ich sehe einen Patienten vor mir, der braun gebrannt,
kommt gerade von den Malediven, nächste Woche wieder nach Gran Canaria fliegen, hat sich einen neuen Mercedes gekauft. Und ich untersuche ihn und er hat Krebs. Er hat Metastasen in der Leber, in den Knochen. Er braucht eine schwere Therapie, eine Chemotherapie. Und so ist es auch mit dieser Gesellschaft. Es sieht gut aus, aber sie ist schwer krank. Die schwere Krankheit dieser Gesellschaft ist, dass sie auseinanderfällt, meine Damen und Herren. Der Zusammenhalt in dieser Gesellschaft ist hochgradig gefährdet. Und wodurch? Durch Ihre Überfremdungspolitik, eine maßlose Überfremdungspolitik. Wenn ich vom Bahnhof zum Landtag gehe, dann kenne ich doch Stuttgart nicht mehr. Dann weiß ich nicht, bin ich in Bosnien oder bin ich in Anatolien oder bin ich in Syrien. Das ist doch die Situation, meine Damen und Herren. Und da bedarf es der Chemotherapie. Und was ist die Chemotherapie? Das ist die Abschiebung. Und was wird da gemacht? Gar nichts, gar nichts. Wir haben offiziell 240.000 sollten abgeschoben werden im letzten Jahr. Zahlen der Bundesregierung. Abgeschoben worden sind 28.000. Und hier, Herr Strobel, sind stolz darauf, dass Sie in Baden-Württemberg 3.000 abgeschoben haben. Das ist doch ein Witz. Das ist keine Abschiebepolitik. Das ist eine Vergackeierung der Bevölkerung. Ja? Und anstatt die Leute abzuschieben, bauen Sie Wohnungen für die. Das ist Ihre Konsequenz. Sie betreiben Beschwichtigungspolitik. Und das Ganze wird dann garniert mit diffuser Klimaesoterik. Das Klima, das Klima, das Klima. Ja, da brauchen wir uns über Fremdung und das ganze Zeug nicht zu kümmern. Das ist Augenauswischerei. Und die ganze Veranstaltung heute Morgen zeigt, dass die Eliten, die westlichen Eliten insgesamt und die schwarz-grüne Regierung ist bestes Beispiel dafür, völligen Realitätsverlust haben und dass sie sich von der Bevölkerung entfernt haben. Das ist das Ergebnis von heute. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, also hier muss ich jetzt mehr als Arzt denn als Politiker sprechen. Was die Altparteien hier an Reden gehalten haben, das kann man nur ärztlich verstehen. Sie haben ein schweres Angsttrauma, meine Damen und Herren. Es ist richtig. Sie haben ganz richtig, Herr Kern, Angst vor Deutschland. Und es ist der AfD voll gelungen, die Altparteien in totale Angst zu versetzen. Und das, was Sie hier machen mit dieser Phrasendrescherei, das ist nichts anderes, als dass Sie sich gegenseitig Mut machen. Das ist eine kollektive Therapie, sonst nichts. Anders kann man das gar nicht verstehen, was Sie hier erzählen. Wenn ich das mal so anhöre, was da gesprochen ist, ist ja, die AfD grenzt aus, wenn sie Deutsch am Schulhof haben will. Dann, das ist kleingeistig, wenn sie das haben will. Oder die Menschenwürde der Ausländer wird gefährdet. Lassen Sie sich das aus der Zunge zergehen. Die Menschenwürde wird gefährdet, wenn man Deutsch auf dem Schulhof sprechen muss. Also die Folter und deutsche Sprache am Schulhof, das verletzt die Menschenrechte. Das ist doch nicht mehr normal, was Sie hier bringen. Ja. Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt ein wahnsinnig hohes Niveau hätten, dass die alle toll und die ganzen Ausländer ganz toll Deutsch sprechen können, würde ich sagen, sollen sie sprechen, was sie wollen im Schulhof. Aber wie ist das Niveau? Ich war lang genug in Gelsenkirchen, 33 Jahre. Die Leute, die haben 30, 40 Jahre dort gewohnt. Es waren noch zweisprachige Wahlplakate. Leute, die also gewählt haben, haben in Türkisch und Deutsch das Wahlplakat gekriegt. Und in den Wahlkabinen waren zweisprachige Wahlzettel. So ist die Lage. Und da wollen Sie es abschaffen, dass wir eine gemeinsame Sprache auf dem Schulhof haben. Das ist doch kontraproduktiv bis zum geht nicht mehr. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen mal, worum es hier wirklich geht. Es geht hier darum, was die Frau Claudia Roth, ihr große Säulenheilige, da schon vor ein paar Jahren ausgegeben hat. Und ich habe es noch erlebt bei der Zeit der deutschen Wiedervereinigung. Da lief die Dame mit einem Transparent herum. Und was stand auf diesem Transparent? Nie wieder Deutschland. Sie wollen in Wirklichkeit Deutschland abschaffen. Und mit der Sprache fangen Sie an. Und dass die Deutsch auf dem Schulhof aufhören, das ist der Beginn von dieser Demontage. Das ist Ihr politisches Ziel. So. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch ich bin dafür, dass man die technischen Möglichkeiten der KI voll ausnutzt. Aber das entscheidende Problem ist das nicht. Und die Kritik, die vielfach hier vorgetragen wurde,
ist auch nicht in dem Sinn zu verstehen, dass es sich um relativierende oder kritische Floskeln als Begleitmusik zum technischen Fortschritt handelt. Vielmehr ist es so, meine Damen und Herren, die Frage der KI ist eine existenzielle Frage des Menschseins. Die KI zwingt uns zu der Frage, was ist das Spezifische des Menschen, was unterscheidet ihn ganz speziell von der Maschine. Da könnte man natürlich und müsste man einen langen Vortrag halten über utilitaristische Ethik, über Verrechenbarkeit und so weiter. Ich will nur auf den Kernpunkt der Sache ganz kurz zu sprechen kommen, und das ist die Programmiertheit des Computers, der technischen, der künstlichen Intelligenz, und die Nichtprogrammiertheit, das heißt die Fähigkeit des Menschen, über sich hinausgehen zu können. Eine Maschine kann nie über das eigene Programm hinausgehen, das sie vom Programmierer bekommen hat. Aber der Mensch, und das ist zumindest unsere europäisch-humanistische Vorstellung, ist dadurch charakterisiert, dass er über sich hinausgehen kann, dass er sich selbst transzendieren kann, dass er sozusagen ins Göttliche hineinragen kann. Und diese Fähigkeit wird also die Maschine nicht erreichen. Aber das ist jetzt nicht irgendwie nur mahnende Phraseologie, was ich hier bringe, wie vielleicht manche das verstehen, sondern das betrifft auch ganz entscheidend unsere politische Zukunft. Und das sehen Sie am Afghanistan-Krieg, meine Damen und Herren. Da haben Sie nämlich gegenüberstehen die US-Armee höchst ausgerüstet, auch im Hinblick auf künstliche Intelligenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Steinzeit-Technologie der Taliban. Und wie sieht das im Krieg aus? 17 Jahre. Und wer ist im Vormarsch? Nicht die Amerikaner, sondern die Taliban. Meine Damen und Herren, was heißt das? Das heißt, in der Zukunft entscheidet nicht, wer die bessere Technologie hat, sondern wer die bessere Religion hat. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Positionen sind klar abgesteckt, aber nachdem Ihre Position immer wieder gesagt wird, muss die andere auch immer wieder gesagt werden. Das ist nun mal so in der Auseinandersetzung. Also nochmal, es ist keine filigrane Unterscheidung zwischen Europa und EU, sondern es ist eine ganz grundsätzliche Unterscheidung, die auch den Gründervätern de Gaulle und Adenauer entspricht. Ja, zweitens, ich bin also im Gegensatz zur AfD-Fraktion dezidiert jetzt schon für den Dexit. Ich glaube, wir können warten bis zum jüngsten Tag. Diese EU ist nicht reformfähig, meine Damen und Herren. Das ist der springende Punkt. Das sehen wir heute. Die EU schafft mehr Probleme, als sie löst, ob in der Migration, bei Diesel oder sonst irgendwas. Das Zweite ist, die EU ist supranationalistisch, will explizit Deutschland abschaffen. Wenn wir nicht wollen, dass die EU Deutschland abschafft, meine Damen und Herren, dann muss Deutschland die EU abschaffen. Das ist eine ganz klare Alternative, und ich bin eben für Letzteres. Der Brexit wird als Beweis genommen, dass es ganz schrecklich ist, einen Dexit zu fordern. Das ist mitnichten der Fall. Der Brexit ist für die Briten eine Art Operation, und bei jeder Operation ist der Patient erstmal kränker als vor der Krankheit. Ja? Da liegt er auf der Intensivstation und da ist dies und das und dies. Und danach kann man erst beurteilen, wenn er dann nach 3 Wochen aus dem Krankenhaus rauskommt, ob sich die Operation gelohnt hat oder nicht. Wenn man jetzt schon jubelt, aha, das geht alles in die Hose, dann jubelt man zu früh und dann vergisst man, was wir für Probleme kriegen werden, wenn wir in der EU bleiben. Also, meine Damen und Herren, wir haben die Möglichkeit, Deutschland der EU zu opfern. Oder aber die EU Deutschland zu opfern. Das ist nicht ein Quatsch, das ist die politische Wirklichkeit, und die wollen Sie mit Ihrem supranationalen Geschwafel eben nicht wahrhaben. Also opfern wir lieber die EU Deutschland und nicht umgekehrt. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, den Briten eine Zollunion anzubieten, bei der sie nicht bestimmen können, ob sie austreten können, wann sie austreten, das ist eine Zumutung. Das ist bewusst so. Damit will man sie offensichtlich in die Knie zwingen und hat immer noch die Lösung im Kopf, dass sie ein zweites Referendum machen und das dann besser ausgehen könnte. Meine Damen und Herren, das Problem ist Ihr geschlossenes Weltbild. Das, was Sie uns immer vorwerfen, das ist Ihr Problem. Sie können sich eine Welt ohne EU nicht vorstellen. Ja? Und stattdessen ist alles andere, was ohne EU ist, ist eine Apokalypse. Ja? Anstatt ganz rational zu überlegen, wo die Vorteile da und dort sind. Sie widersprechen Ihrer eigenen Vorgehensweise. Sie entwerten die nachträglich als Farce. Wenn wir gucken, was war denn vor einem Jahr mit dem Weißbuchprozess, da haben Sie 5 Möglichkeiten angeboten und eine war eben Rückbau auf eine Freihandelszone.
das ist nie ernsthaft diskutiert worden, meine Damen und Herren. Warum? Weil das in Ihrem Weltbild praktisch nicht vorkommt. Also, ich plädiere dafür, dass wir nicht ständig den Engländern neue Forderungen stellen, sondern mal selbst auf unsere Positionen reflektieren, die Alternativen, die großen Alternativen, die auch notwendig sein werden, nicht zuletzt dadurch, wenn der wichtigste Nettozahler plötzlich weg ist. Also, hören wir auf, den Briten den schwarzen Peter zuzuschieben. Suchen wir ihn mal bei uns, beziehungsweise gehen wir daran, die Ursachen breiter zu diskutieren. Ja, danke schön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich war auch in Weil am Rhein. Das Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Schweiz. Was fällt da auf, meine Damen und Herren? Herr Rülke, was fällt Ihnen da auf? Ihnen fällt es wahrscheinlich nicht auf, weil Sie eine EU-Brille aufhaben, aber einem anderen fällt auf, dass die Schweiz nicht, weil die Schweiz nicht in der EU ist. Und wie ist das? Geht es der Schweiz ganz schlecht? Also den Eindruck hatten wir nicht. Im Gegenteil, es scheint Ihnen besser zu gehen. Das heißt, die Schweiz zeigt uns ganz deutlich, es geht nicht nur ohne EU, es geht ohne die EU sogar besser. Ja, das ist der Punkt, meine Damen und Herren. Gut, aber ich frage mich, ob Sie überhaupt selbst diese großen, hehren Phrasen, die Sie da gedroschen haben, glauben. Das sind Beschwörungen, die man früher von der Kanzel hörte. Ja? Da wird der Erzengel von Herrn Reinhardt, sogar der Erzengel ist da. Aber welcher Erzengel, frage ich Sie ja. Ich würde sagen, in Brüssel, das ist der Erzengel Luzifer. Kennen Sie den? Der heißt jetzt nicht mehr Luzifer, der ist nämlich gestürzt und gefallen. Das ist jetzt der Teufel. Und ich glaube, der Teufel fühlt sich in Brüssel sehr, sehr wohl, meine Damen und Herren. Gut. Die große Märchenstunde ist dann über Krieg und Frieden. Wir wissen ganz genau, es hieß früher EWG. Wissen noch die Älteren, ne? 1957. Dann wurde aus der EWG die EG und wir hatten den Frieden. Und dann wurde aus der EG die EU 1992 Maastricht. Und was kam da ein paar Jahre danach? Schon mehrfach hier erwähnt, ein erster großer Krieg. Und Herr Rülke, Ihre Interpretation ist großartig. In Jugoslawien gab es Krieg, weil das noch nicht in Europa war. Ja, das ist eine tolle Sache. Das heißt, die EU muss erst ein Land mit Bomben erobern, ja, muss Belgrad bombardieren, muss das Kosovo kriegerisch annektieren und dann kommt der EU-Frieden. Also Pax Romana ist gar nichts dagegen. Meine Damen und Herren, Europa ist was ganz was anderes als die EU. EU bedeutet Krieg, Europa braucht den Frieden. Deswegen sagen wir Ja zu Europa und Nein zur EU. Dankeschön. Ja, Herr Fichtner hat schon Wichtiges gesagt. Die Vorredner natürlich auch, die Frau Baum vor allem. Frau Wölfle, Frau Wehinger, ich sage ja gar nicht, dass das falsch ist, was Sie sagen. Natürlich gibt es schreckliche Beispiele. Die Frage ist nur, ist das in dem Ausmaß heute der Fall, dass es politisch derartig thematisiert werden muss? Und das meine ich nicht. Sie schildern hier das Szenario nicht von gestern, sondern von vorgestern. Meine Damen, da war das so der Fall durchaus, da stimme ich überein. Aber heute ist die Situation gekippt. Das sehen Sie an den Zahlen. Wir haben heute mehr Studentinnen an Universitäten als Studenten. Wir haben in der Politik, wenn Sie schauen, an wesentlichen Stellen mehr Frauen als Männer. Da sitzt die Merkel, die Nahles, die von der Leyen und so weiter. Und Sie lamentieren immer noch mit der feministischen Klamotte, die Frauen sind benachteiligt. Das ist doch schon peinlich, meine Damen und Herren. Das ist peinlich. Also, schauen Sie den Tatsachen heute ins Auge. Und da ist es so, der Herr Wichner hat gesagt, die Statistik der Männer ist natürlich noch wesentlich schlechter als die der Frauen, weil das Schamgefühl da eine größere Rolle spielt. Aber ich war lange genug als Arzt tätig, um zu sagen, es gibt eine sehr subtile Gewalt von Frauen. Das ist nicht die Faust ins Gesicht, aber das ist eine Art und Weise, Männer zu vernichten. Die sollten wir durchaus thematisieren. Aber das ist nicht der Schwerpunkt, auf den ich hinaus will, meine Damen und Herren. Das Grundproblem bei dieser ganzen Diskussion ist, dass wir hier mit so einer politischen Diskussion die Harmonie der Geschlechter stören. Das ist kontraproduktiv für die Harmonie, kontraproduktiv für die Gesellschaft insgesamt. Und das äußert sich auch politisch in Zahlen. mehr, weniger Kinder, mehr Scheidungsquote, das ist auch ein Punkt, ein Ergebnis von dieser permanenten feministischen Hetze, Geschlechterhetze. Ja. So. Jetzt lachen Sie sich mal kräftig aus, ja, und dann denken Sie da zu Hause drüber nach, dann geht Ihnen vielleicht ein ganz kleines Licht auf. Dankeschön.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Sensi hat es richtig gesagt, die Grundsteuer muss weg. Das ist eine Form des kalten Kommunismus. Viele denken, der Kommunismus wäre 1989 in Deutschland verschwunden. Das ist ein Irrglaube. Er hat nur sein Gesicht gewandelt. Wir haben einen kalten Kommunismus, wir haben eine kalte Enteignung, wir haben eine permanente Enteignung der Sparer und wir haben einen permanenten Angriff auf die Leistungsgerechtigkeit. Kommunismus bedeutet einen Fundamentalangriff auf die Leistungsgerechtigkeit und das haben Sie überall, wo Sie hinschauen. Ja. Viele glauben, der Kommunismus würde das Kapital, den Kapitalismus abschaffen. Noch nie ging es den Börsenspekulanten, den Soros und Co. so gut wie heute. Meine Damen und Herren, der Kommunismus richtet sich nicht gegen das Kapital, sondern gegen den Mittelstand. Kommunismus bedeutet Vernichtung des Mittelstands. Und das findet hier auf der großen Linie statt. Und das ist nur ein Baustein von vielen hier. Deswegen Schluss mit der Grundsteuer. Wir können nicht eine Grundsteuer machen und eine Grunderwerbsteuer. Das ist so, wie wenn Sie sich eine Wohnung kaufen und dann auch noch Miete zahlen müssen. Ja? Also das Schluss mit der Grundsteuer, Schluss mit dem kalten Kommunismus. Der Kommunismus vernichtet nicht nur den Wohlstand, sondern auch die Freiheit. Dankeschön. Denken Sie drüber nach. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kretschmann, Zukunftsdiskussionen sind sicherlich gut. Sie sind aber nicht gut, wenn sie dazu dienen, von der Gegenwart abzulenken. Und das ist das Problem bei den Grünen. Es wurde ja zu Recht gesagt, dass das ein einziges Ablenkungsmanöver war, was Herr Schwarz und die Grünen hier vorgeführt haben. Aber auch, ja, in besonderer Weise haben Sie die Wirtschaft zum Sündenbock gemacht, Herr Schwarz. Aber Sie wissen genau, Zulassung ist die Politik verantwortlich. Und für Fahrverbote ist auch die Politik verantwortlich und nicht die Wirtschaft. Also ein Ablenkungsmanöver auch durch Sie, Herr Rülke, weil Sie haben gesagt, die EU-Kommission hat nur die Werte festgelegt und ansonsten wäre das ja nicht schlimm. Aber gerade die Grenzwerte sind ja das Grundproblem bei der ganzen Diskussion. Also zu Ihrer Ankündigung, dass Sie vorangehen, Herr Schwarz, da widerspreche ich nicht einmal. Ja, Sie gehen voran. Das Problem ist nicht, dass die Grünen vorangehen. Das Problem ist, wo gehen die Grünen hin? Die gehen nämlich hin in den Abgrund, meine Damen und Herren. Das ist der Abgrund. Sie ruinieren unsere Autowirtschaft. Ja, Sie sind de facto die fünfte Kolonne Trumps im Handelskrieg gegen Deutschland. Ja. Und Sie sägen den Ast ab, auf dem wir wirtschaftlich sitzen in Deutschland. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Minister Strobel, Ihre Abschiebepolitik ist schlecht, ist grottenschlecht. Dabei wäre gerade die Abschiebung mit das wichtigste Instrument zur Verbesserung der Sicherheitslage. Die Abschiebungen von 2017 auf 2018, die Quote hat sich verschlechtert. Herr Weimann hat es Ihnen vorgerechnet. 2017 hatten Sie noch über 50%, 2018 unter 40% von den Anträgen. Ja. Also, dabei könnten Sie mit einem Schlag, Herr Minister Strobel, rechtlich völlig einwandfrei 57.124 Leute abschieben. Von wem spreche ich? Ich spreche von den Syrern, die hier sind. Meine Damen und Herren, die Lage in Syrien hat sich grundsätzlich verändert. Es gibt keinen Bürgerkrieg mehr. Assad hat eine Generalamnestie erlassen und er braucht die Leute und wir brauchen sie nicht hier, meine Damen und Herren. Ja. Also, von daher haben wir nicht nur die Möglichkeit, sondern die Pflicht,
diese Leute zurückzuführen in ihre Heimat. Denn im Gesetz steht ganz klar, sobald sich die Bedingungen für das Bleiberecht ändern, also die Situation in dem Land, dann ist es angezeigt, dann müssen wir die Leute zurückschicken, dann haben die kein Bleiberecht mehr. Also von daher fordere ich Sie auf, meine Damen und Herren, auch im Landtag, dass wir einen Beschluss fassen in der nächsten Sitzung, Abschiebung dieser 57.124 Syrer in einer absehbaren Zeit von 2 Monaten und dass wir den... Bitte? Ja, natürlich, solange die Grünen an der Regierung sind, können wir endlos machen. Deswegen ist es ja allerhöchste Zeit, dass Sie nicht mehr in der Regierung sind, Herr Skerl. Das ist das Problem. Das Problem sind nicht die Syrer, sondern die Grünen und die Roten. So, meine Damen und Herren, Dankeschön.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Fulzblei, ich glaube nicht, dass das nur ein schlechtes Mittagessen war, sondern es entspricht durchaus der Linie der SPD, der rot-grünen Linie. Und die ist nun mal so schrecklich, wie er es ausgedrückt hat. Der ist so. Ja, gut. Wissen Sie, was Sie wollen? Sie schaffen den Religionsunterricht in der Schule ab und wollen aus dem Geschichtsunterricht einen Religionsunterricht machen. Der Unterschied, das ist kein. Hören Sie mal bitte wenigstens zu. Das müssen Sie wenigstens können hier im Parlament.
Jetzt lassen Sie ihn doch einfach ausreden.
Der Unterschied zwischen uns ist nicht, dass wir bestimmte Epochen nicht behandeln wollen, sondern uns kotzt diese Moralisiererei an, die ständig damit verbunden ist, dass man nicht normal, sachlich, wissenschaftlich über was reden kann, sondern sich ständig moralisch positionieren muss. Und was ist denn Ihre Moral? Wie zeigen Sie denn Ihre Moral? Ihre Moral besteht im Wesentlichen darin, dass Sie anderen Unmoral vorwerfen. Was ist denn das für Moral? Das ist eine Nullmoral, das ist eine Pharisäermoral, mehr nicht. Und letztlich ist das, was Sie machen, das ist hier eine Hassrede, eine richtige Hassrede, Hate Speech, wie er im Buch steht, gegen die Rechte und gegen die AfD. Ja. Und was ist der Grund für diesen Hass, den Sie haben, den Sie mit jedem Wort, mit jedem Komma ausgedrückt haben? Sie selbst kacken hier ab. Das Ansehen der Bevölkerung, das Sie haben, das geht gegen Null. Die große Partei von Schumacher, die große Partei bis hin zu Helmut Schmidt, die kämpft jetzt praktisch mit der 5%-Klausel. Das ist die Situation. Und was machen Sie in der Situation, anstatt zu überdenken, was Sie für die Politik gemacht haben, für eine entsetzliche Politik, die Schuld an Ihrem Absinken ist? Versuchen Sie, einen Sündenbock aufzubauen. Und das sind dann die Rechten. Das ist reines Sündenbockdenken, was Sie hier machen, um die Verantwortung für Ihr Versagen zu vertuschen. Ja? Und dann hetzen Sie die ganze Sache gegen den Boten der Nachricht. Ja? Und Sie sind die schlechte Nachricht. Sie sind die Verursacher der Nachricht. Na? Und Sie versuchen es abzulenken. Der Bote ist der Böse und wir es verursachen. Das ist eine uralte Geschichte, das macht man immer so. Wenn ich so verkackt hätte, wie
jetzt ist die Redezeit abgelaufen, Herr Dr. Gideon. Bitte, es ist, glaube ich, angekommen, was Sie sagen wollten.
Mehr brauchen wir nicht zu sagen.
Gut.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auf der vollbesetzten Regierungsbank.
Herr Dr. G.
Ja, bei so viel Moralisiererei muss ich schon noch was sagen. Er hat Fassadendemokratie gesagt. Das geht ja gar nicht. Entrüstung, Empörung. Ja, wie sich das für die Grüne so gehört. Meine Damen und Herren, was hat der Seehofer gesagt? Ich habe es ja hier schon mal gebracht. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden. Das ist das Gleiche. Das ist nur viel schöner beschrieben, was Fassadendemokratie ist. Ja? Wenn Sie also über eine Repple herfallen, dann fallen Sie doch erst mal über den Seehofer her. Ja? Gut. Ja. Meine Damen und Herren, ist ja nicht so, dass wir eine Diktatur hätten. Aber unsere Demokratie hat ganz schwere Matten. Wir haben eine repressive Demokratie. Ja? Und wenn ich bestimmte Dinge angucke, zum Beispiel Paragraph 130, das ist in hohem Maße bedenklich. Und das gilt auch für die Wissenschaft. Wenn wir hier über Wissenschaft reden, dann sollten wir auch inhaltlich Stellung beziehen zu bestimmten Dingen und nicht nur uns auf die Verteilung vom Geld beschränken. Ja, das ist ganz schön. Zum Beispiel die Ideologisierung der Medizin, da könnte ich Ihnen eine Stunde und 2 Stunden hintereinander einen Vortrag halten. Ja, ich tue es nicht, weil es die meisten wahrscheinlich nicht verstehen würden. Deswegen. Gell?
So, also zum Beispiel, was jetzt da läuft mit diesem ganzen Impfterrorismus, wie ich das nenne. Ja, das ist Ideologisierung der Wissenschaft. Das gehörte hier mit auf die Tagesordnung, wenn wir um die Geldverteilung sprechen. Dass die Wissenschaft zunehmend ideologisiert wird, dass da reine Ideologie-Lehrstühle, Gender und so weiter bestehen, dass wir hier mehr Gender-Lehrstühle haben als Pharmakologie-Lehrstühle. Also all diese Dinge, meine Damen und Herren, die gehörten hier mit rein und wir haben das wieder nur auf die finanzielle Seite begrenzt.
Herr Dr. Gideon,
und das ist auch kein
Sie
Wunder,
bitte zum
wenn man
Schluss.
Ein Papier erst einen Tag zuvor gibt, da kann man nicht so viel zu sagen. Also bitte gehen Sie erst mal in sich, bevor Sie über die anderen herfallen.
Ja, kommen Sie bitte zum Schluss.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein scheinbarer Nebenaspekt dieses Tagesordnungspunkt. Bei den Einwohneranträgen ist die Rede von 14. Lebensjahr, mit dem man schon den Antrag mit unterschreiben kann. Meine Damen und Herren, das nähert sich allmählich einem gewissen Wahnsinn. Eine 16-Jährige ist die Ikone der Klimabewegung, ja, die auch noch zusätzlich autistisch ist. Und jetzt werden die 14-Jährigen auch schon ins Boot geholt. Was steckt denn da dahinter? Da steckt dahinter, dass man Kinder gut indoktrinieren kann, dass sie gut geeignet sind für rot-grüne Sumpfblüten, sie da Klimareligion, Fremdenkult, Deutschfeindlichkeit und so weiter, und dass man diese Zeit ausnutzt, ja, und jetzt an einer scheinbaren Nebenfront wieder das Alter um 14 Jahre runterdrückt. Ich warte darauf, dass es ein allgemeines Menschenrecht wird und dann jeder mit Geburt schon wählen darf und dann muss das Baby dann irgendwo ein Grixel hinmachen, dass es auch das Wahlrecht wahrnimmt. Also wenn wir noch irgendwas Rationales haben wollen, meine Damen und Herren, dann müssen wir am 18. Lebensjahr festhalten. Ja? Denn diese ständige Erweiterung nach unten ist nicht demokratisch. Das kennzeichnet totalitäre Ideologien. Die sind darauf angewiesen, dass sie die Jugend verführen. Und das wollen wir hier nicht haben, meine Damen und Herren. Deswegen lassen wir das 18. Lebensjahr. Dankeschön. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auf einen kapitalen Klops, den die Regierung im Zusammenhang mit der Bildungspolitik geschossen hat oder sich geleistet hat, sind wir noch nicht zu sprechen gekommen. Wovon rede ich, Herr Kretschmann? Ich erinnere mich, dass es also um die Grundgesetzänderung ging im Zusammenhang mit den Zuschüssen zur Digitalisierung. Sie die einzige Rede gehalten hatten, wo ich auch applaudiert habe. Es fing nämlich damit an, wie lange und wie weit wollen Sie noch bei der Selbstentmachtung dieses Parlaments gehen. Genau das war der Punkt. Aber was haben Sie dann gemacht? Herr Ministerpräsident und Ihre Regierung, Sie sind eingeknickt. Die Grundgesetzänderung ist gekommen. Der Vermittlungsausschluss hat sie Ihnen vorgelegt und Sie haben nachgegeben. Und das ist ein Dammbruch. Das Herzstück der Kultur ist die Kulturpolitik im Föderalismus. Und da haben Sie die Tür aufgemacht. Sie haben jetzt den Fuß drinnen und genau mehr Zentralismus und weniger Föderalismus geschaffen. Und das, meine Damen und Herren, das wollen wir nicht. Und das muss hier heute noch mal ganz klar gesagt werden an die Regierung. Ich hoffe, Sie haben es mitgekriegt.